Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Gestern ging sie zu Ende, die Frankfurter Buchmesse 2024. Sie haben die Zahlen gerade in unseren Nachrichten gehört. Wir blicken jetzt inhaltlich zurück auf spannende literarische, publizistische und auch politische Tage. Zum Auftakt einer neuen Lesartwoche. Ich hoffe, Sie sind alle wohlauf. Gestern war der letzte Tag der Frankfurter Buchmesse 2024 mit dem letzten Höhepunkt der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Wir wollen dieses und andere Highlights bilanzieren mit Stefanie von Oppen und René Agege aus unserer Lesart-Redaktion. Beide sind im Studio. Guten Morgen, ich grüße euch.
Guten Morgen. Guten Morgen, Joachim.
7 Tage haben wir und habt ihr im Deutschlandfunk Kultur laufend berichtet. Wie ist euer Gesamteindruck? Was war es für eine Messe? In welcher Stimmung muss man sie sich vorstellen? Im Vorfeld hat man ja eine politische Messe vorausgesagt mit all den Weltkrisen, Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten, die Kontroverse um das Gastland Italien. War all das zu spüren? Hat es die Messe geprägt?
Ja, natürlich hat es die Messe sehr geprägt. Also es war tatsächlich eine politische Messe, würde ich sagen. Es gab jede Menge Veranstaltungen, die eben genau sich mit diesen Themen, die du gerade genannt hast, befasst haben. Und auch in den Diskussionen, die man so zwischen, ja, mit Menschen geführt hat, die man so getroffen hat, spielte das natürlich auch immer wieder eine Rolle. Und es war auch auffallend, und es war auffallend, dass es einfach nach wie vor eine Messe ist, die vor allem ein ganz großer Publikumsmagnet ist. Also gerade an den beiden Publikumstagen ab Freitagmittag war es sowas von rappelvoll. Und da kam natürlich auch eher unpolitische Themen zum Teil zum Zuge, wie eben zum Beispiel diese große Halle mit der New Adult Literatur und so weiter. Aber generell würde ich wirklich sagen, unterschreiben, es war eine politische Messe und es war eine Messe, die aber auch Hoffnung gemacht hat, weil sie gezeigt hat, dass das Interesse an Literatur immer noch groß ist.
Ja, also gar kein Widerspruch meinerseits, sondern in meiner Wahrnehmung sind die Messetage, die ich da jetzt verbracht habe in der vergangenen Woche, mal wieder, wie eigentlich oft bei Buchmessen, vor allem ein riesiges, kaum wahrnehmbares Gleichzeitigkeit von diesem und jenem und jenem und diesem, großen Gesprächen, kleinen Gesprächen. Das Einzige, was eigentlich verbindend ist, ist, dass die ganze Zeit gesprochen wird, egal ob das beiläufig ist im Hotel oder ob das vor 500 Menschen bei einer Veranstaltung ist. Und wenn ich jetzt wegen deiner Frage, die Welt läufte und so weiter, kurz versuche, das zu sortieren, was ich da so an Zersplittertem wahrgenommen habe, dann würde ich so zwei große Sachen formulieren. Das eine, dass die Messe schon auch etwas, sagen wir mal, Normales hatte, etwas Routiniertes hatte, wie immer war oder so. Und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, aber man kann nichts dagegen tun. Schwierig deswegen, weil die Welt untergeht. Ja, also wenn man nach Israel, Palästina schaut, wenn man nach Ukraine, Russland schaut, um nur diese zwei omnipräsenten Krisen zu nehmen, dann hat man das Gefühl, nichts ist schwieriger als die Gegenwart oder auch das Gastland Italien und seine postfaschistische, mindestens zu Teilen Regierung. Hat man das Gefühl, die Welt geht unter und das, all diese Sachen, die sind schon auch da gewesen. Die sind schon in verschiedenen Gesprächen gewesen und das war gut so und gleichzeitig hat sie trotzdem auch was Normales gehabt.
Du, Stefanie, hast gestern den Festtag zum Friedenspreis verfolgt. Er war auch politisch wirklich im großen Sinne. Die Preisträgerin Ann Applebaum und ihre Laudatorin Irina Scherbakowa haben mächtig Eindruck gemacht, soweit ich das am Fernseher wahrgenommen habe. Du warst dabei.
Ja, das war wirklich eine eindrucksvolle Veranstaltung. Beide Reden, also die von Irina Scherbakowa und auch von Ann Applebaum, waren wirklich ausgesprochen, ja, ich will sagen, berührend. Wobei Scherbakowa formulierte in ihrer Laudatio den Zugang von Ann Applebaum so, sie hat eine nüchterne, unsentimentale, illusionsfreie Sicht auf die russische Geschichte und das Putin-Regime. Und genau das hat Ann Applebaum in ihrer Rede auch eingelöst. Also es war wirklich eine Rede, die sehr von genau diesen Elementen getragen war und die auch sehr, im Prinzip uns auch sehr große Vorwürfe gemacht hat. Also wir als Deutschland, die wir eben viel zu spät angefangen haben, Waffen zu liefern und die Ukraine zu unterstützen und vor allem, die wir 2014 nicht gesehen haben, was da passiert. Und sie hat eigentlich damit auch nochmal sehr überzeugend klar gemacht, wir müssen lesen, 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 weil all das, was dort jetzt passiert, stand schon lange in ihren Büchern, in Büchern von Karl Schlögel, von Timothy Snyder und so weiter. Man hätte es einfach wissen müssen und dieses hätte, das hat einen eigentlich fast, hat einen wirklich zur Verzweiflung gebracht, wenn man wusste, ja, jetzt ist der, jetzt läuft's und es hört nicht auf und so weiter. Interessant fand ich auch die Reaktion des Publikums, die jedes Mal, wenn Anne Applebaum eben mal wieder einen Vorwurf an uns erhoben hat, begeistert oder ja geradezu oder vielleicht auch aus schlechtem Gewissen heraus klatschten. Mhm. Also sie hat sehr viel Zuspruch bekommen und ja, und interessant ist dann auch die Frage, die sich da ja stellt. Es ging da in diesem Beitrag sehr viel um Waffen, also was ja natürlich im totalen Gegensatz steht zu Frieden, also oder zumindest, dass wir als Pazifisten schwer zusammenbringen, aber das war eben genau ihr Vorwurf. Wir sind im Prinzip naive Pazifisten, wenn wir immer noch glauben, jetzt lässt sich das nur noch mit irgendwelchen Gesprächen lösen und da hätten wir früher einsetzen müssen. Also sie ist ja nun, weiß Gott, niemand, der jetzt irgendwie meint, das ist die einzige Lösung in diesem Leben. Und das ist ja nun auch nicht das erste Mal gewesen, dass es eine Kandidatin war, die auch viel über Waffen gesprochen hat. Wir erinnern das bei dem vorletzten Friedenspreisträger Sergei Chardin, der hat ja auch dann sehr explizit Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Und auch 2015 schon hat Navid Kermani die Frage aufgeworfen, darf ein Friedenspreisträger zum Krieg aufrufen? Da ging es damals um Syrien und die Frage, was wir tun können, um diesem Islamischen Staat was entgegenzusetzen. Und da hat er auch im Prinzip gefordert, jetzt geht's eigentlich nur noch, indem wir uns da einmischen.
Navid Kermani war auch auf der Messe, der frühere Preisträger. Du hast ihn gesehen.
Ja, ich habe ihn gesehen, in der Tat. Ich würde gerne einfach den letzten Gedanken, den Stefanie von Oppen gerade sagte, gerne nochmal unterstreichen. Das war jetzt tatsächlich der zweite Kriegsfriedenspreisträger in kurzer Zeit. Chardin ist genannt worden und jetzt eben Anne Applebaum. Und das sind jeweils zwei Preise, die direkt in einen laufenden bewaffneten Konflikt eingreifen auf eine Weise. Ja, und eine paradoxe Situation auf eine Weise. Ich habe Navid Kermani gesehen, der auch gerade schon genannt wurde, genau im Gespräch mit Aleida Asman. Das war ein Empfang des Beck Verlags und der Beck Verlag, wie einige Verlage, lud wie so häufig während der Messetage zu einer großen Veranstaltung ein, die was sehr Würdiges hatte im Schauspiel Frankfurt und eben mit den beiden Anwesenden, Aleida Asman und Navid Kermani, als ehemalige Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, auch ja hochmögende Rednerinnen und Redner. Frau Asman hat vorgestellt ein Buch, das sie gerade veröffentlicht hat, das sie noch zusammen mit ihrem Mann geschrieben hat, mit Jan Asman, dem großen Ägyptologen, der im vergangenen Februar gestorben ist. Und die beiden haben den Friedenspreis ja auch gemeinsam bekommen vor einigen Jahren. Die beiden denken in ihrem jetzt erschienenen Buch nach über den Begriff Gemeinsinn. Wenn man das jetzt mal ganz einfach, ganz schnell, ganz verknappt sagen will, ist das ein Begriff, der ähnelt so etwas wie gesellschaftlichem Zusammenhang, ein Begriff, der allerdings sehr wenig beschrieben ist noch und in den sie ihre Gedanken eintragen. Als Gesprächspartner mit Navid Kermani war das neue Buch von Kermani da repräsentiert und das ist ein vollkommener Kontrast zu diesem kulturwissenschaftlichen und philosophischen Nachdenken der Asmats in deren Buch. Denn Navid Kermanis neues Buch ist ein Reisebericht, ein Reportagebuch. Kermani ist einige Zeit durch verschiedene ostafrikanische Länder gefahren und zu den interessantesten Dingen, auf die er hinwies, da war, dass wenn er jetzt zurückgekommen ist und dieses Buch in der Tasche hat und damit an die Öffentlichkeit, an die deutsche Öffentlichkeit geht, dass er noch immer trotz seines Namens, trotz seines Gewichts Schwierigkeiten hat, über die Krisen in jener Weltregion zu sprechen. Dass eigentlich, obwohl er von starken, also Problemen ist eigentlich untertrieben, also von Unruhen, von Terror in Mosambik beispielsweise, von Ausbeutung in Kobaltminen berichtet, dass die westliche Öffentlichkeit doch sehr zurückhaltend ist, was das Interesse dafür angeht. Und es war die Dialogpartnerin Aleida Asman, die eben nicht nur eine bedeutende Kulturwissenschaftlerin ist, nicht nur ein eigenes lesenswertes und bedenkenswertes Werk vorgelegt hat, sondern eben auch eine tolle Dialogpartnerin ist, die sich einfühlen kann und Dinge unterstreichen kann. Sie war es, die Navid Kermani in diesem Gespräch so ein bisschen als einen Zeugen für bedeutende Geschehnisse am anderen Ende der Welt exponiert hat.
Wie gesagt, es war eine Einladung eines Verlags und solche Einladungen, Empfänge gibt es zu Dutzenden auf der Messe und man kann manchmal gar nicht, es ist immer schwer zu entscheiden, wo geht man hin, was interessiert einen, ist meistens alles wirklich spannend. Was waren denn für euch so weitere Höhepunkte oder besondere Erlebnisse in diesen Tagen, Begegnungen vielleicht auch, Stefanie?
Ja, hier würde ich tatsächlich auch wiederum an René anschließen, weil er gerade erwähnte, dass Navid Kermani so wenig Gehör findet mit seiner Zeugenschaft über Afrika oder Ostafrika, wo er jetzt gerade unterwegs gewesen ist, auch über andere Länder, wo es wirklich ohne Ende Probleme natürlich auch gibt, die wir viel zu wenig wahrnehmen. Ich habe bei dieser Messe mich relativ intensiv in den Messehallen aufgehalten, in denen die Welt zu Gast war. Also das ist nämlich auch eine Gelegenheit, die man bei der Buchmesse hat, dass da kommen die hierher und ich habe wirklich sehr interessante Gespräche geführt zum Beispiel am Syrien-Stand. Da erzählte mir der Mann, der da saß, dass eben in Syrien viele Bibliotheken zerstört sind und die Bibliotheken, die es noch gibt, die haben überhaupt kein Geld, um überhaupt zu öffnen. Und er fragte mich ja, was ich denn tun könnte für ihn. Und ich fragte mich das tatsächlich auch. Aber trotzdem gibt es eben schon eine Lesekultur in dem Land. Und dann gab es auch viele Veranstaltungen tatsächlich, wo afrikanische, asiatische Publisher, Verlegerinnen, Verleger, Schriftstellerinnen, Schriftsteller und so weiter aufgetreten sind und die eben da auch aus den vielen Schwierigkeiten, die sie da haben, in ihren Ländern berichteten. Das war also das eine, was mich bei dieser Messe sehr bewegt hat, einfach in diesen Hallen unterwegs zu sein, die eben auch lange nicht so gut besucht waren wie andere. Und ich habe natürlich auch Ukraine, da war ich auch viel an dem Stand der Ukraine. Die sind ja auch nun seit Beginn des Krieges mit einem großen Aufgebot an Leuten und auch unglaublich engagierten Menschen dort. Und da gab es auch sehr eindrucksvolle Veranstaltungen. Genau beim Stand von Memorial, möchte ich noch erwähnen, bin ich auch vorbeigegangen, habe auch Irina Scherbakova getroffen und die stellt ja unter anderem gerade ein Band ganz interessant über Sacharow vor, wo eben die Quellen des KGB im Prinzip ausgewertet werden, auch also so Kleinigkeiten, die sehr spannend waren. Ja, und was ich natürlich aber trotzdem noch erwähnen möchte, ich war ja auch auf Partys unterwegs und auch da gab es einfach so tolle, überraschende Begegnungen. Also wie du gerade ja auch sagtest, das ist halt das, was die Buchmesse ausmacht. Da kam mir plötzlich Charlotte Gneuss, die Autorin von Glittersee, entgegen und sagte, oh, hallo, und freute sich total, dass wir uns sahen, weil wir letztes Jahr so nett geredet hatten und erzählte mir, dass ihr Buch jetzt gerade ins Dänische übersetzt wird und sie jetzt auf dem Weg nach Dänemark ist. Oder ich sprach länger mit einer sehr jungen Verlegerin, Harriet Domeyer vom Verlag Ankerwechsel aus Hamburg, die eben mit 22 diesen Verlag überhaupt gegründet hat und jetzt 29 ist und davon ein tolles Programm, auch wirklich also zum Beispiel alternative Reiseführer im Programm hat. Also das sind so die sind nur wenige der vielen Höhepunkte.
Ein Höhepunkt von mir. Ja.
Das hört sich an, also, dass Stefanie 5 Tage von morgens bis abends unterwegs war. Was du auch warst, René, oder so. Hattest du auch solche Begegnungen?
Ich bin viel unterwegs gewesen. Ich würde mich aber jetzt, glaube ich, beschränken wollen auf einen Höhepunkt. Ein Gespräch zwischen Nathan Schneider und Omri Böhm. Nathan Schneider, der israelische Soziologe, und Omri Böhm, der, ja, deutsch-israelische Philosoph, die im Laufe der Messetage an einem Abend miteinander gesprochen haben. Und das Faszinierende an diesem Gespräch war, dass beide, ja, also jüdisch-israelische Intellektuelle sind, dass beide aus extrem unterschiedlichen Perspektiven die aktuelle Lage dort betrachten. Also vielleicht mal so ganz grob skizziert. Omri Böhm hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt in Deutschland einen Namen gemacht mit utopischen Vorstellungen über eine Zukunft von Israel, einen Namen gemacht mit einem Konzept von etwas, das er radikaler Universalismus nennt. Dieser letztere Titel zeigt schon an, dass er großen Wert legt darauf, ich kann das nicht anders als fast ironisch zu formulieren, dass auch Palästinenserinnen und Palästinenser Menschenrechte haben. Das ist die Perspektive von Omri Böhm und auf der anderen Seite Nathan Schneider, der Menschenrechte niemandem bestreiten würde, der aber in seinem Werk, in seinen Betrachtungen starkes Gewicht auf die Partikularität von Jüdinnen und Juden und von Israel legt. Eigentlich sind sogar schon die beiden Fächer, die beiden Disziplinen, in denen sie arbeiten, sehr unterschiedlich. Der Philosoph Böhm neigt zu Verallgemeinerung, schon von der Arbeitsplatzbeschreibung her gewissermaßen. Und der Soziologe Schneider neigt zu, ja, möglichst, wie er das vielleicht sagen würde, genauer Wirklichkeitsbeschreibung oder jedenfalls Realitäten zur Kenntnis nehmen. Und all diese Sachen stehen so ein bisschen quer zueinander. Die beiden haben öffentlich noch nie miteinander gesprochen gehabt vorher, wenngleich einen, sagen wir mal, diskutierenden und offensichtlich auch kontroversen E-Mail-Austausch vorher gehabt. Und das Faszinierende an diesem Gespräch war, dass trotz der sehr unterschiedlichen Perspektiven auf den Konflikt in Israel-Palästina beide doch sehr, sehr, sagen wir mal, ja, doch respektvoll und sehr wertschätzend miteinander umgegangen sind. Mhm. Palästinensische Stimmen waren an dem Abend nicht da. Aber was man da sehen konnte, war, dass trotz, also dass es auch bei gegensätzlichen, einander widersprechenden Perspektiven es trotzdem gelegentlich einen Common Ground geben kann, um im Gespräch zu bleiben.
Ja, also apropos Palästinenser und Palästina, auf der Messe gab es auch Veranstaltungen, die eben auch diesen Konflikt aufgegriffen haben. Meron Mendel und Shabanur Shema, die beiden, das Ehepaar, gab es eine Veranstaltung. Eigentlich sollte da noch eine palästinensische Journalistin dazukommen, die war da leider nicht da. Und es gab auch eine Veranstaltung mit Atef Abu Saif, einem Autor aus den palästinensischen Gebieten, der auch ja sehr interessant nochmal diese Perspektive geschildert hat und wirklich. Besonders fand ich auch, dass es vor der Buchmesse, also außerhalb der Buchmesse, eine Art alternative Veranstaltung, eine palästinensische oder eine Veranstaltung gab, die sozusagen palästinensische Literatur oder eine alternative Buchmesse für palästinensische Literatur. Da hatten sich also, ja, man kann schon sagen, Aktivisten, aber so jüdische, palästinensische hatten sich da zusammengefunden, um eben auch auf die Situation im Gazastreifen hinzuweisen und auch Bücher zu zeigen, die eben sich mit dem Thema beschäftigen.
Lass uns doch mal auf das Gastland Italien blicken und auf die Diskussion darum. Die ersten Tage waren wirklich bestimmt die Berichterstattung, wo es immer darum ging, ja, unter der Regierung Meloni, unter dem neuen Kulturminister seien jetzt doch etliche regierungskritische Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht eingeladen. Das wurde auch in der Messe teilweise auf den Tagen relativiert. Wir hatten Susanne Schüssler, die Leiterin des Wagenbach Verlags, zu Gast. Die sagte, naja, also bei 90 Autoren, da sind ganz viele kritische Stimmen eigentlich dabei. Und sie hat das gar nicht so wahrgenommen. War das ein bisschen übergewichtig, überproportioniert sozusagen, diese Kritik an der Politik, an der Literatur? Kulturpolitik Italiens, wie habt ihr das wahrgenommen?
Also ich glaube nicht, dass es übergewichtig war. Also die ist, glaube ich, total durchaus zutreffend. Aber das Tolle war, dass auf dieser Buchmesse diese vielen kritischen Autoren zu Wort gekommen sind. Und ich glaube, ich hoffe, sie hören nie auf, diese Regierung zu kritisieren. Also es wurde auch immer wieder sehr deutlich, dass eine große Furcht besteht, dass das jetzt halt nur die Anfänge sind und dass es dann immer weitergeht. Also sie haben ja auch viel darüber gesprochen, wie eben Kultur so langsam eingeschränkt wird. Also kurz noch, der Auftakt, die Eröffnungsveranstaltung, die war wirklich gruselig, ja. Und da hat sich Italien in wirklich einer peinlichen Weise repräsentiert. Aber was dann auf der Messe passierte, war absolut toll. Und es gab wirklich den absoluten Star der Messe und das war Roberto Saviano.
Also ich habe da widersprüchliche Sachen. Auf der einen Eindrücke, auf der einen Seite kann man auf gar keinen Fall sagen, dass da irgendjemand mundtot gemacht worden wäre, sondern man hat viele Stimmen aus Italien gehört, nicht zuletzt kritische, und überall, wo ich zweimal Roberto Saviano habe auftreten sehen, waren immense Menschentrauben um ihn herum, um ihm zuzuhören, und so soll es sein. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Pavillon des Gastlandes Italien betrachtet hat, dann haben mich zumindest mulmige Gefühle.
Das war furchtbar.
Ja. Auch nicht, weil da jetzt eins zu eins irgendwas zu sehen gewesen wäre, was man jetzt Rechtsdemokratie bedrohend oder postfaschistisch nennen könnte. Aber es war so eine ultra kitschige, Allerdings. Pseudo-Piazza, die man da gesehen hat, mit künstlichen Säulen. So her,
als nur das Fischernetz noch gefehlt sozusagen. Ja.
Genau, und ein Gitarrist, der O Sole Mio oder irgendwelche amerikanischen Hits geklimpert hat, gezupft hat. So eine Art von Disneyland-Italien hat man da gesehen. Und nebenan so ein paar, ja, also so Schwerpunktausstellungen in einzelnen Räumen. Darunter vielleicht kurz eine erwähnt, die Niccolò Machiavelli gewidmet war, dem großen Denker der frühen Neuzeit, über Macht und umstritten über weite Jahrhunderte oder Teile seiner Rezeptionsgeschichte. Auf gar keinen Fall ein einfach rechter Denker, das kann man nicht sagen, weil aber Leute von links, rechts und aus der
Befürworter der Staatsgewalt.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann ihn aber auch, also ist ja die Frage, was man mit der Lektüre dieses Principe, sein Hauptwerk, der Fürst, so anstellt. Was mich irritiert hat, war, dass da so ein paar, also mindestens eine Ausgabe aus den 30er Jahren ausgerechnet herumlag.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und was bei so einer Messe natürlich auch immer da ist, so der Literaturbetriebstalk, nenne ich ihn mal, so was an den Ständen und auf den Partys so geklatscht und getratscht wird. Und ich war nur einen Tag da und habe nur so wirklich so kleine Stippvisiten bei Verlagen gemacht und immer wurde ich angesprochen auf Clemens Meyer, den Kandidaten für den Deutschen Buchpreis und seine tiefe Enttäuschung darüber, dass er den Deutschen Buchpreis nicht gewonnen hat. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass das das Big Talk of the Town war?
Ich weiß gar nicht, wie oft ich über Clemens Meyer gesprochen habe in diesen Tagen. Es war wirklich unglaublich und es wurde auch immer wieder ja geradezu genüsslich zitiert, was er beim Abgang, was er im Abgang gesagt hat. Und ich muss aber sagen, dass ich das war mir dann irgendwann wirklich zu viel und ich finde es einfach auch problematisch, dass ich dann auch die Presse da extrem drauf geworfen hat. Und Clemens Meyer hat natürlich ordentlich Kritik dafür eingesagt. Ich habe gedacht, meine Güte, dann hat er halt mal so einen kleinen Ausbruch gehabt und das ist einfach sein Temperament und er hat damit auch, glaube ich, nicht Martina Hefter verletzt oder ihre Literatur weniger wertvoll gemacht, sondern er war einfach, wie wir alle sind, er ist vielleicht nochmal ein besonderes Temperament. Er hatte sich so darauf eingefuchst, dass er diesen Preis bekommt und er war einfach zutiefst enttäuscht und da finde ich schwierig, wenn man darüber so ein moralisches Urteil fällt.
Ich jedenfalls habe am Mittwoch eine strahlende Martina Hefter am Stand von Klett Cotta gesehen und habe mich sehr gefreut. Das war, glaube ich, wirklich auch eine würdige Preisträgerin für einen wirklich großartigen Roman.
Das ist sie, auf jeden Fall.
Jetzt ist die Messe 2024 vorbei. Die Messe 25 steht an nächstes Jahr mit dem Gastland Philippinen. Und das ist natürlich gegenüber dem Literaturland Italien für uns wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne? Also kaum bekannte Autorinnen und Autoren. Es gibt ganz wenig Übersetzungen bislang, wie ich gehört habe. Was kann man hier erwarten? Habt ihr da irgendwie schon mal schon was gehört?
Ja, also ich habe länger gesprochen mit José Dalisay, das ist der Schriftsteller, der bisher vor allem auch ins Deutsche übersetzt ist, aber ist in den letzten beiden Jahren in einem kleinen Verlag, dem Transit Verlag. Und der ist aber eben nur einer von 40 Autoren gewesen, die auf dieser Buchmesse schon vertreten waren. Und
es waren schon 40
Autoren da und wirklich auch aus allen Bereichen. Und man muss wirklich sagen, die Philippinen haben eine sehr reiche Literatur, haben ja auch eine unglaublich reiche Geschichte mit dieser ganzen Kolonialgeschichte spielt natürlich eine ganz große Rolle in vielen der Bücher. Aber sie haben auch eine große Sci-Fi-Szene, also eine philippinisch-spezifische. Sie haben Comics, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, die interessanterweise vor allem von Erwachsenen dort gelesen werden. Und auch Krimis spielen eine große Rolle. Und die Philippinen haben wirklich einen unglaublichen Ehrgeiz, nächstes Jahr ganz großen Aufschlag zu machen und hier bekannt zu werden. Und ich will noch ganz kurz das Motto nennen, das heißt nämlich Fantasie beseelt die Luft.
Ja, interessant. Ich habe apropos Philippinen jedenfalls die eine der schönsten Erkenntnisse meiner Messetage überhaupt gehabt, die will ich vielleicht ganz kurz noch erzählen zum Schluss. Das war am Stand vom Deutschlandradio, also wo die Programme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur ihr Programm gemacht haben. Und da ist eine Übersetzerin namens Annette Hug im Gespräch gewesen. Und die hat an einer Stelle, Annette Hug übersetzt aus dem Filipino, von den Philippinen, und die hat an einer Stelle darauf hingewiesen, dass im Filipino jener Sprache es zwei unterschiedliche Vokabeln gibt für das, wofür es im Deutschen nur eine gibt, nämlich wir.
Und ja, die stimmt, eine, das war so
und
schön.
Und die eine Vokabel im Filipino offenbar bedeutet immer so etwas wie wir alle. in der Sprache, die ich vorhin kurz mal benutzt habe, universalistisch. Die andere Vokabel für dieses Wir bedeutet immer sehr spezifische Wirs. Ein Beispiel, das die Übersetzerin nannte, war Wir, die wir Wasser haben oder so etwas in der Art. Also eher eine Gruppe, eine Kollektividentität, etwas Partikulares. Und das fasziniert mich, dass die, dass dort in dieser Sprache diese zwei unterschiedlichen Wirs jeweils eine Vokabel haben.
Und bis nächsten Oktober werden wir noch einige Hausaufgaben, glaube ich, in diese Richtung zu bewältigen haben. Aber das wird ebenfalls spannend werden. Und das war sie jetzt, die Bilanz der Frankfurter Buchmesse 2024 von René Ageger und Stefanie von Oppen. Danke euch beiden.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einer der schönsten Effekte an deutschen Buchmessen ist auch, dass durch die jeweiligen Länderschwerpunkte Literatur zu uns kommt, die sonst weniger Aufmerksamkeit findet. Und so hat das diesjährige Gastland Italien wohl auch die Publikation einer Autorin, einer Lyrikerin inspiriert, die in ihrer Heimat hoch verehrt, in Deutschland aber nur wenigen Eingeweihten ein Begriff ist, weil kaum etwas von ihr übersetzt wurde. Alda Merini heißt die Dame. Wenn man Bilder von ihr sieht, muss man dieses Wort benutzen. Sie sieht wirklich wie eine Dame aus. 2009 ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben. Und jetzt gibt es erstmals eine deutsche Ausgabe unter dem Titel »Die schönsten Gedichte schreibt man auf Steine«. Unser Kritiker Nico Bleutke hat sie gelesen. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, man ist richtig verblüfft, wenn man liest, wie populär Alda Merini vor allem im Alter war. Sie wurde für den Nobelpreis vorgeschlagen, war regelmäßiger Gast in Fernsehshows, wo die Sängerin Milva vertonte Gedichte von Alda Merini sang. Wer war, Herr Bleutke, diese Frau? Das ist ja schon spektakulär.
Naja, Merini und Milva, das ist jetzt fast das Pferd von hinten aufgezäumt. Das ging natürlich sehr klein los. Sie wurde 1931 in Mailand geboren, in einer Familie, die, wie es typisch war für die damalige Zeit, der Vater hat gearbeitet, war Versicherungsangestellter, die Mutter hat für die Familie gesorgt. Und Alda hat schon sehr früh Gedichte geschrieben, hat mit 10 einen ersten Poesiepreis gewonnen, kam dann mit 19 in einen Literaturkreis, in dem Größen wie Pasolini oder Maria Conti waren, hatte das Glück, dort gefördert zu werden. Wichtige Anthologien haben Gedichte von ihr aufgenommen. Sie hat sich dann aber für einen anderen Weg entschieden, hat einen Bäckermeister geheiratet, mit dem sie dann 4 Kinder hatte. Der war aber dem Alkohol sehr zugeneigt. Es kam immer wieder zu heftigen Streitereien und nach einem dieser Streits hat er sie in die Psychiatrie einweisen lassen, in der sie dann 13 sehr harte Jahre mit Unterbrechungen verbracht hat.
Und wie war sie denn als Lyrikerin? Was waren das für Gedichte, die Alda Merini geschrieben hat?
Naja, wenn man jetzt mal rein von den stofflichen Schichten herangeht, ist es sehr auffällig, dass die Gedichte von Anfang an von Trauer, Schmerz und Angst und dem Wissen um die Vergänglichkeit durchzogen sind. Und der einzige Fluchtpunkt oder das einzige Gegengedicht war die Liebe, die sie in allen sinnlichen und geistigen Nuancen in den Gedichten beschreibt. Dazu gibt es eine große Suche nach Gott oder profaner ausgedrückt nach Sinnhaftigkeit und Transzendenz. Und das alles hat sie in Gedichten umgesetzt, die am Anfang sich sehr so an klassische Formen wie Sonette anlehnen. Und dann hat sie es geschafft, eine ganz eigene Art von kürzeren, frei rhythmisierten Versen zu entwickeln, die mit Widersprüchen arbeiten, mit so kleinen Verdrehungen und Volten. Und das Schöne, das findet alles in einer ganz einfachen, und das meine ich jetzt in einem emphatischen Sinn, Sprache statt, die sehr zugänglich ist. Ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht, damit man sich das auch anhören kann. Das ist jetzt vom Stoff her nicht ganz typisch, aber vom Stil her ein typisches Merini-Gedicht. Die Dichter arbeiten nachts, wenn die Zeit sie nicht drängt, wenn die Menge nicht lärmt und die Stunden sie nicht umzingeln. Die Dichter arbeiten im Dunkeln wie die Nachtfalken, die Nachtigallen mit ihrem betörenden Singen, und sie fürchten, Gott zu beleidigen. Doch schweigend machen die Dichter mehr Lärm als die goldene Kuppel der Sterne. Also eine große Begeisterung für die Poesie, das alte Bild von den im Dunkeln, die man nicht sieht, wird bedient, die Gottessuche ist drin und dann diese geschickte Wendung am Schluss, dass eben gerade die, die unscheinbar sind, den größten Einfluss und vielleicht die größte Kraft ausdrücken können.
Sie haben diese Phase schon erwähnt von Alda Merini, 13 Jahre Psychiatrie, Zwangseinweisung. Wenn man sich die Zeit anschaut, dann denkt man um Gottes Willen psychiatrische Verhältnisse zu diesen Zeiten. Ist das in Ihre Lyrik eingeflossen? Es muss ja persönlichkeitsverändernd gewesen sein, traumatisch.
Prägend im besten Sinne, weil es eben tatsächlich eine sehr patriarchale Zeit und eine patriarchal bestimmte Psychiatrie war, in der jemand eingewiesen wurde und die Diagnose für Frauen war dann sehr leicht Schizophrenie und die klassischen Behandlungsmethoden waren Isolationshaft, Elektroschocks und Psychopharmaka. Man kennt das auch von Sylvia Plath oder Anne Sexton. Es ist sehr wichtig, das zu erwähnen. Man darf aber ihre Lyrik natürlich nicht darauf reduzieren, weil sie es wirklich geschafft hat, das aufzunehmen. Also 6 Jahre, nachdem sie entlassen wurde aus der Psychiatrie, 1984, hat sie einen Band herausgebracht, der heißt Das heilige Land. Der steht auch so ein bisschen im Zentrum dieser Auswahl. Und darin verarbeitet sie diese Erfahrungen, beziehungsweise sie verwandelt sie in die eigenen Möglichkeiten, in die Welt der Sprache des Gedichts mit all den Unterströmungen von Rhythmus und Klang. Da heißt es dann zum Beispiel, das Irrenhaus ist ein gigantischer Resonanzkörper und das Delirium Echo die Namenlosigkeit Maß.
Wir lesen natürlich jetzt nur die Übersetzung. Ist es Christoph Ferber, dem Übersetzer, gelungen, so dieses Wesen, diese Form von Alda Merinis Dichtung für uns zu fassen?
Ich kam gut damit zurecht. Er macht das sehr eigen, indem er sozusagen über Bande spielt. Also er nimmt den Gedichten vielleicht etwas von ihrer Direktheit, indem er so Mittel, die sich nicht direkt übersetzen lassen. Zum Beispiel arbeitet Merini mit Reimen, da reimt sich dann der Herr Signore auf Dolore, der Schmerz. Und er macht das dann, lagert das in Klangmomente ein. Oder es gibt Sätze, die klingen dann so: Denn auf der Erde fand Heiter eines Tages den Frieden ich nicht. Das klingt so ein bisschen nach Hölderlin, der ja seinerseits auch antike Versmaße aufgegriffen hat. Und so schafft er es, diese Gedichte, die mal wie Hymnen klingen, mal wie Elegien, in gebrochene Gesänge zu verwandeln. Und das sind die Gedichte eben auch.
Es gibt auch ein Nachwort von Franziska Mayer, einer Göttinger Romanistin, das bestimmt hilfreich ist. Dankeschön, Nico Bleutke. Über die schönsten Gedichte schreibt man auf Steine, den Auswahlband mit Lyrik von Alda Merini, erstmals auf Deutsch in der Übersetzung, wie gesagt, von Christoph Ferber in der Dietrichschen Verlagsbuchhandlung. Erschienen 224 Seiten, der Umfang 25 Euro der Preis.
Straßenkritik.
Ich bin Charlie Hertel. Als letztes gelesen habe ich Offene See von Benjamin Myers. Und es geht darum, um das Verhältnis zwischen einem jugendlichen Jungen und einer älteren, wohlhabenden Dame und die Interaktion zwischen den beiden und wie sie ihren Alltag zusammengestalten. Ich fand es super schön geschrieben und unterhaltsam und sehr atmosphärisch. Also es wird sehr viel beschrieben, wie die Szenerie und wie die Gefühlslage und die Atmosphäre ist, und irgendwie hat mich das sehr abgeholt.
Aus der Hauptstadt Österreichs, aus Wien, kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Charlie Hertel mit seiner Empfehlung des Buches von Benjamin Myers, Offene See, der Roman des englischen Autors. Auch bei uns war er sehr erfolgreich, als er vor 3 Jahren erschien, im Dumont Verlag. Jetzt gibt es ihn als Taschenbuch in der Übersetzung von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel. 13 Euro der Preis. Und jetzt erinnern wir noch an einen russischen Klassiker, Dr. Zhivago, der erste und einzige Roman von Boris Pasternak, ein Meisterwerk, das in der damaligen Sowjetunion nicht erscheinen durfte, wegen offenkundiger Kritik an der Oktoberrevolution und der damit einhergehenden Gewalt der Bolschewiki. 1958 wurde Pasternak dafür der Literatur-Nobelpreis zugesprochen und er musste ihn ablehnen auf Druck des Regimes. Erst während der Perestroika Michael Gorbatschows kam Dr. Zhivago Ende der 80er Jahre in Russland dann auf den Markt. Jetzt hat der Audioverlag in den Rundfunkarchiven gegraben, eine Lesung von 1998 als Hörbuch erstmals herausgebracht. Tobias Wenzel hat es sich angehört.
4 Spaten schaufelten hastig das Grab zu. Darauf wuchs ein Hügelchen. Auf dieses stieg ein 10-jähriger Junge.
1901 in Moskau erlebt der kleine Juri Zhivago die Beerdigung seiner Mutter. Der Vater hatte sich zuvor schon mit dem Geld der Familie aus dem Staub gemacht. Der Junge wächst nun bei diversen Verwandten auf. So lässt der Dichter Boris Pasternak Dr. Zhivago beginnen, seinen Roman über das Leben des gleichnamigen Arztes und Dichters, der nur anfangs ein überzeugter Sozialist ist. Im Ersten Weltkrieg wird der verheiratete Arzt verletzt und von der Krankenschwester Lara gepflegt. Sie verlieben sich ineinander und beginnen 2 Jahre später in Moskau eine Affäre. Doch der sensible Juri fühlt sich seiner Ehefrau Tonja gegenüber schuldig.
Zu Hause im Familienkreis fühlte er sich wie ein nicht entlarvter Verbrecher. Die Ahnungslosigkeit seiner Hausgenossen, ihre gewohnte Freundlichkeit brachten ihn um. Wenn ihm mitten im Gespräch plötzlich seine Schuld einfiel, erstarrte er, hörte und begriff nichts mehr. Wenn das bei Tisch geschah, blieb ihm der Bissen im Halse stecken. Dann legte er den Löffel hin und schob den Teller von sich. Tränen würgten ihn. »Was hast du?« fragte Tonja verständnislos. »Hast du in der Stadt etwas Schlimmes erfahren? Ist jemand eingesperrt worden oder erschossen?«
Als Juri Schiwago seiner Frau die Affäre beichten will, wird er im Bürgerkrieg von roten Partisanen als Feldarzt zwangsrekrutiert. Juri, ohnehin ein Grübler, erlebt den Horror bestialischer Gewalt und ideologischer Verblendung und wird zum Dissidenten. Das deutet sich schon früher im Roman an.
Ich war auch revolutionär gestimmt, aber jetzt meine ich, mit Gewalt ist nichts zu erreichen. Gutes ist nur mit Gutem zu schaffen.
Dass der Roman zu Pasternaks Lebzeiten nicht in der Sowjetunion erschien, also an der Zensur scheiterte, hat mit eben solchen aufklärerischen Gedanken der Hauptfigur zu tun.
Ich kenne keine einzige geistige Strömung, die sich mehr in sich selbst verkriecht und weiter von den Fakten entfernt ist als der Marxismus. Jeder Mensch ist doch bestrebt, sich selbst an der Erfahrung zu prüfen. Die Machtmenschen aber wenden sich mit aller Kraft von der Wahrheit ab, weil sie von dem Märchen ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt sind. Die Politik sagt mir nichts. Ich mag Menschen nicht, denen die Wahrheit gleichgültig ist.
Automatisch denkt man bei dieser unaufgeregt inszenierten, nuancenreichen Lesung von Jürgen Hentsch aus den 90ern, die jetzt erst als Hörbuch erscheint, an die Lage im heutigen Russland. Wäre der fiktive Schiwago nun ins Exil gegangen? Oder wäre er im Land geblieben, wie sein Erschaffer, der Autor Boris Pasternak, damals in der Sowjetunion, in der Hoffnung, irgendwann würde schon die Diktatur besiegt und wahre Freiheit erlangt werden? So wie es am Ende des Romans nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Freunde des mittlerweile gestorbenen Juri Schiwago formulieren.
Aufklärung und Befreiung, die sie nach dem Krieg so erhofft hatten, waren nach dem Sieg ausgeblieben. Und doch schwebte in den Nachkriegsjahren eine Vorahnung der Freiheit in der Luft und bildete ihren einzigen historischen Gehalt. Die gealterten Freunde am Fenster hatten den Eindruck, dass die innere Freiheit schon gekommen sei, dass sich gerade an diesem Abend die Zukunft spürbar in den Straßen drunten ausbreitete und dass sie selbst in diese Zukunft eingetreten waren und fortan in ihr sein würden.
Dr. Schiwago, diese brillant geschriebene, ausufernde Geschichte, in der der Zufall die Figuren immer wieder zusammenführt, wurde für diese herausragende Lesung klug gekürzt. Das Ergebnis ist ein immer noch 20 Stunden langes Hörbuch, das berührt, für Menschlichkeit plädiert und zur politischen Wachsamkeit animiert.
Dr. Schiwago, der Roman von Boris Pasternak. Jetzt als Hörbuch im Audioverlag auf zwei MP3-CDs für 30 €.